Simon, was hättest du gedacht, wer das gewinnt? Jetzt ganz ehrlich.
Also schon klar, wer gewinnt.
Nämlich?
Immer die Männer.
Ja, das war jetzt aber leider nicht der Fall gewesen. Wie kannst du das erklären?
Verzählt.
Du glaubst, ich kann nicht richtig zählen? Gibt es denn sowas? Okay.
Außerdem, meistens sind die Männer ein bisschen breiter gebaut, weißt du?
Das ist ja so.
Das ist auch noch ein Nachteil von uns.
Ja, da hättet ihr halt mehr müssen aufeinander aufsteigen. Ist ja so. Okay, Simon, ich freue mich, dass du heute Morgen wieder da bist, dass du schon so fit aussiehst und parat bist, um uns wieder etwas zu erzählen über den Himmel. Und ich möchte einfach als erstes gerade für dich beten. Vater im Himmel, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du lebendig bist, dass du mitten unter uns bist, auch an diesem heutigen Morgen. Egal wie es uns geht, egal ob wir viel oder wenig geschlafen haben, egal ob wir uns super fit fühlen oder nicht, du bist lebendig und du bist da. Und Vater, wir freuen uns, um mehr von dir zu hören, um mehr über den Himmel zu hören, auf den Ort, wo du für uns bereit gemacht hast. Und wir wollen auf dich hören, wir wollen deine Stimme hören an diesem heutigen Morgen. Und ich bitte dich, dass du den Simon ausrüsten, gib ihm die richtigen Worte, red du durch ihn, Jesus. Amen.
Amen.
Darf ich vorstellen? Der Himmel. Ja, Applaus für den Himmel. Der Himmel hat vier Beine. Wenn wir eins von diesen vier Beinen wegnehmen, dann steht er ziemlich wackelig. Vielleicht wird es noch einigermaßen gehen. Wenn wir zwei Beine wegnehmen, dann wird es ziemlich unmöglich, auf dem Tisch zu stehen. Und so ist es mit dem Himmel und mit unserem Bild vom Himmel. Wenn wir nicht die vier Beine vom Himmel haben und kennen, dann steht unser Bild, das wir vom Himmel haben, unsere Vorstellung, auf ziemlich wackeligen Beinen. Wir haben dann ohne die vier Beine nur eine ziemlich diffuse, komische, kosmische Vorstellung davon, wie es dort oben wird sein. Der Himmel ist für uns dann nur irgend so etwas Nebliges, Ominöses, wo wir aber gar nicht eine echte und konkrete Vorstellung haben davon. Oben auf dem Tisch, wo das Menü präsentiert ist, da ist der Himmel. So wird es im Himmel sein. Da oben ist das, was wir im Himmel werden machen, wie wir im Himmel werden sein, wie es dort aussieht, wie das dort oben funktioniert. Wir sind da unten. Das ist unsere Perspektive. Wir sehen nicht direkt oben drauf auf den Himmel. Wir sind ja schließlich da unten auf der Erde. Wir haben viele Bibelstellen, viele Texte, die uns beschreiben, die uns Gott gegeben hat in der Bibel, um uns zu zeigen, wie es da... Wow. Das hat auch nicht so gut das Bein. He? Also ich habe es mit zwei. Also wie es da oben wird sein. Gut, ich habe es geschafft. Viele Texte, die uns das beschreiben, aber trotzdem ist unsere Sicht, die wir haben, nach oben, nur eine indirekte. Wir sehen nicht direkt drauf. Das, was da oben ist, das können wir nur durch das verstehen, was in der Bibel beschrieben wird. Was Gott uns durch sein Wort sozusagen gegeben hat. Und jetzt ist es natürlich so, dass die Beschreibung von dem, was da oben ist, ist natürlich ein bisschen heikel, weil wir sehen nicht direkt drauf. Und das bedeutet, dass das, was wir von da unten wahrnehmen, dass die wir mit unseren eigenen Worten beschreiben. Das Bild vom Himmel, die wir mit unseren eigenen Pinseln malen, das entsteht nach unseren Vorstellungen. Und uns muss natürlich bewusst sein, dass das der himmlischen Herrlichkeit nur sehr begrenzt gerecht wird. Das, was da oben passiert, das lässt sich nicht in menschliche Worte fassen. Das lässt sich nicht mit unseren Worten beschreiben oder mit unseren Bildern sagen, ganz genau ist es so. Wir müssen im Himmel zugestehen, dass einiges grösser, einiges herrlicher ist, als wir es uns überhaupt können ausmalen können. Morgen werden wir noch ein bisschen mehr davon hören und auch davon, warum es trotzdem unglaublich wichtig ist, über den Himmel zu schwätzen. Auch wenn es schlussendlich eine indirekte Perspektive ist, die wir haben, von da unten. Wir sind da unten. Wir stehen auf der Erde. Und der Tisch, der funktioniert, wenn er vier Beine hat. Und die vier Beine, die möchte ich mit... es ist nur Ikea. Die vier Beine möchte ich mit euch anschauen. Weil wenn wir die vier Beine kennen, dann verstehen wir das Wichtigste vom Himmel. Dann ist der Rahmen gegeben. Und dann steht auch unser Bild, hey, da sehe ich viel besser hinterher. Hallo zusammen. Dann steht auch unser Bild vom Himmel auf festen Füßen. Und dann ist unsere Vorstellung davon, wie die Ewigkeit wird sein, nicht mehr eine wackelige, diffuse Vorstellung, sondern sie ist nachvollziehbar und ist fest begründet sozusagen. Vier Beine, die auf unserer Erde stehen. Und wenn wir die vier Beine kennen, dann nimmt auch unser Bild vom Himmel viel festere und stabilere Formen an. Und die vier Beine, die werden wir heute am Morgen miteinander anschauen. Ein Bein nach dem anderen. Wenn wir vier Bibeltexte anschauen, jeder Text beschreibt eins von diesen Beinen. Text Nummer 1. Wir lesen etwas aus dem Jesaja miteinander. Im Jesaja 45, Vers 17, 65, Vers 17 steht: So spricht der Herr: Ich will einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen. An den alten Himmel und an die alte Erde wird niemand mehr denken, sie werden vergessen sein. Ich will einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen. Das Wort schaffen, das lesen wir auch noch an einer anderen Stelle in der Bibel. Das ist dort das gleiche Wort, wie auch im 1. Mose 1,1 verwendet wird, die ganz berühmte Wort: Am Anfang schuf Gott. Also das, was Gott ganz am Anfang gemacht hat, das wird er wiederholen. Gott wird die Welt nehmen, wo wir drauf leben, wird sie zusammenküngeln, zusammenrollen, auf die Seite legen und sagen: So, und jetzt fange ich neu an. Jetzt schaffe ich eine neue Welt und die neue Welt wird für meine Menschen sein. Alles wird flach gewalzt und es wird neu angefangen. Es geht also nicht darum, und das ist auch eins von den Missverständnissen, die wir irgendwie haben in unseren Köpfen, es geht nicht darum, dass wir von dieser Erde in den Himmel geholt werden. Es geht darum, dass Ewigkeit bedeutet, dass wir von der alten Erde auf eine neue Erde gebracht werden. Und das sage ich jetzt so, aber wir müssen ein bisschen konkreter werden, was das genau bedeutet. Also Erde, das ist so, ich weiß nicht, ihr seid wahrscheinlich noch nie im Weltall gesehen, aber habt vielleicht schon so Fotos gesehen, das ist so eine Kugel, okay? Ist nicht eine Scheibe. Das ist so, in der Schule sind wir wahrscheinlich schon so weit, dass wir das thematisieren. Die Welt ist eine Kugel, ist eine Schöpfung. Und das wird wieder sein. Gott nimmt die alte Kugel, die alte Erde weg und schafft eine neue Erde, okay? Also eine Erde ist da. Erde, Welt, Universum. Und wenn wir nachdenken, was das genau bedeutet, dann geht es nicht darum, dass Gott nur eine neue Erde schafft. Das heisst einfach eine Kugel. Wenn Jesaja sagt, dass es wird eine neue Welt geben, dann bedeutet das, dass Gott die ganze Schöpfung wird wiederholen. Tag 1 bis Tag 7. Gott wird eine neue Welt schaffen und auf dieser neuen Welt wird es neue Pflanzen geben, wird es neues Leben geben, wird es neue Tiere geben, neue Geschöpfe geben. Auf dieser neuen Welt wird es wieder viele schöne und herrliche Orte geben, wo wir miteinander können bewundern können. Eine Welt mit Mineralien, mit physikalischen Gesetzen, mit Meer, mit Pflanzen, mit all diesen Herrlichkeiten. Eine neue Welt, ein neues Universum, wo auch die Welt wird ein Teil sein davon. Die Erde, der neue Himmel, ist so konkret, ist eine neue Welt. Wenn wir die Bibel genau anschauen, merken wir, dass das mit dem Wegrollen und dem Wegschmeißen von der alten Welt nur eine Seite ist. An anderer Stelle sagt uns die Bibel, dass das, was passiert, auch etwas ist wie eine Wiederherstellung. Das heisst, dass die Welt wiederhergestellt wird. Es werden beide Wörter gebraucht. Es wird neu geschaffen und es wird wiederhergestellt. Wir müssen irgendwie die beiden Seiten unter einen Hut bringen miteinander. Aber wir können es am besten so verstehen, dass die Welt, wo wir drin leben, so kaputt ist, so verletzt ist durch den Druck, den wir auch gestern gehört haben, dass nicht nur ich nur 1% Simon bin, sondern die Welt ist auch nur 1% Welt. Und das heisst, die Neuschöpfung, die Gott machen wird, ist gleichzeitig eine Wiederherstellung. Aber die Wiederherstellung, die ist so umfassend, dass Gott auch von einer Neuschöpfung kann reden. Also die Welt wird neu gemacht, aber so umfassend, dass wir sie nicht werden wiedererkennen. Und trotzdem wird es eine Welt sein und wird es eine Schöpfung sein mit allem, was das bedeutet und mit allem, was das beinhaltet. Das Bei Nummer 1, der Himmel ist eine neue Erde, Kugel. Bei Nummer 2, wir gehen ins Neue Testament, in 1. Korinther, Kapitel 15, Vers 44. Begraben wird unser irdischer Körper, aber auferstehen werden wir mit einem Körper, der von unvergänglichem Leben erfüllt ist. Denn wie es einen sterblichen Körper gibt, so gibt es auch einen unsterblichen, neuer Körper. Im Himmel haben wir einen neuen Körper, bei Nummer 2. Das klingt ziemlich banal, ich denke, ja okay, das ist ja relativ logisch, Auferstehung oder so. Aber ich kann mich an eine Lage erinnern, wo ich vor ein paar Jahren gesehen bin, im Tessin, in Moscha. Und dort, wenn man mit mir unterwegs ist, kommt es immer wieder vor, dass man über den Himmel redet. Und dort habe ich auch mit einem Jugendlichen über den Himmel geschwätzt und über die Auferstehung. Und ich habe ihm so gesagt, ja, wir werden dann einen neuen Körper haben. Und dann ist er aus allen Wolken gefallen und hat mir gesagt, nein, sicher nicht, im Himmel sind wir dann Geistwesen. Dann haben wir die Hülle, die gibt es dann nicht mehr. Und dann sind wir endlich frei und sind eben Geist, weil das Innere ist ja das, was wirklich zählt und ist das Wesentliche. Und dann habe ich gemerkt, dass das nicht so selbstverständlich ist. Wegen dem auch hier ein paar Worte dazu. Im Himmel haben wir einen neuen Körper. Und die Vorstellung, die manchmal in unseren Köpfen umgeistert, dass das Sterben und in den Himmel kommen bedeutet, dass die Hülle abfällt und wir nur noch Geister sind. Das ist etwas, wo uns unserem griechischen Denken kommt. Ihr kennt so die griechischen Philosophen, Plato und Aristoteles und so. Aus deren Richtung sind wir geprägt. Und die haben uns gelehrt, unserer westlichen Welt sozusagen, dass der Körper etwas Schlechtes ist. Und dass der Geist das einzig Wahre ist, das Innenleben sozusagen. Und dass der Himmel und das Paradies ist, wenn endlich die mühsame, zerbrechliche und alte und schwache Hülle abgeht und der Geist frei ist sozusagen. Und mit dieser Vorstellung sind wir aufgewachsen und diese Vorstellung hat unsere Kultur und unsere Gesellschaft geprägt. Das ist aber nicht das, was uns die Bibel darüber sagt, wie die Auferstehung wird sein. Die Bibel sagt, dass ein Mensch nur Mensch ist, wenn er ein Innen- und ein Aussenleben hat. Ein Mensch ist erst Mensch, wenn der Geist, das, was in uns innen ist, mit einem Körper bekleidet ist. Erst dann bin ich Mensch. Also die Vorstellung, dass ich meinen Körper verliere und nur noch Geistwesen bin, bedeutet, dass ich eigentlich gar kein Mensch mehr bin, sondern irgendein mickriges, kümmerliches Etwas, irgendeine Fade, irgendetwas Ätherisches, Schwabelndes, aber nicht ein Mensch. Okay? Der Himmel ist, wir leben auf einer echten Erde als echte Menschen mit einem echten Körper. Das ist der Himmel. Und das ist ziemlich konkret. Und das dürfen wir uns ziemlich genau so vorstellen. Auferstehung bedeutet, ich bekomme einen neuen Körper, einen neuen Auferstehungskörper. Wie der Körper genau funktioniert, ist Jesus das beste Vorbild. Er ist schon 40 Tage nach seiner Auferstehung auf der Erde unterwegs gewesen. Und ich verstand die 40 Tage unter anderem auch so als Präsentationsphase vom Auferstehungsleib-Prototyp. Und dort hat er uns gezeigt, ist ein gutes Wort, gell? Auferstehungsleib-Prototyp. Und dort hat er uns gezeigt, wie das wird sein. Wird der neue Körper, der in der Auferstehung im Himmel auch unsere eigene wird sein, wird funktionieren. Leset einmal mit dem Licht die Evangelien und die letzten Kapitel von Markus, Lukas, Matthäus und Johannes Evangelium. Und ihr werdet merken, Jesus hat eine ganz andere Beziehung zu seinem Körper gehabt. Der Körper ist real gewesen. Wir lesen vom Thomas, der hat können in die Wunde reinlangen. Also, der hat man können anfassen. Und Jesus hat mit dem Körper gegessen. Er hat können also Nahrung zu sich nehmen, also alle Nahrungsfreaks, man kann essen im Himmel, es funktioniert mit dem Auferstehungskörper. Das ist möglich, das ist handfest. Und gleichzeitig ist der Körper auch unabhängig von gewissen Grenzen, die wir hier haben. Wir lesen davon, wie Jesus durch Wände durchgehen konnte. Wir lesen davon, dass Jesus beamen konnte. Er ist am einen Ort verschwunden und ist am anderen Ort wieder auftaucht. Das heisst, der Körper, der hat auch eine gewisse Unabhängigkeit von unseren physikalischen Gesetzen, die wir heute haben. Wir lesen davon, wie er in den Himmel aufgefahren ist, aufgestiegen ist. Also auch hier sind gewisse Grenzen abgefallen. Also die Szene und das, was Jesus uns gezeigt hat, lasst uns ein bisschen etwas davon schmecken, was es bedeutet, mit einem Auferstehungsleib unterwegs zu sein. Ein Körper, der dann nicht mehr ein Körper ist, der uns einschränkt und uns Grenzen verschafft, sondern ein Körper, der uns kocht und der funktioniert, wo unglaubliche Möglichkeiten in sich birgt. Ich freue mich schon auf mein erstes Bier im Himmel. Also, alkoholfrei natürlich, Entschuldigung. Bei Nummer 3. Gehen wir nochmal ins Alte Testament. Nochmal Jesaja. Jesaja 45, Vers 18. Ein Vers, der unglaublich viel über den Himmel sagt. Wenn wir ihn aber so lesen, dann haben wir das Gefühl, das sagt nichts über den Himmel. Wegen dem ist er so spannend. Also, höret. Ich bin der Herr, außer mir gibt es keinen Gott. Das ist es. Ich bin der Herr, außer mir gibt es keinen Gott. Was hat die Stelle mit dem Himmel zu tun? Was sagt uns das über den Himmel? Das ist doch selbstverständlich. Wir wissen das, nur Gott ist Gott. Aber wenn wir ehrlich sind und das einmal konsequent durchdenken, was das bedeutet, dass nur Gott Gott ist, dann merken wir, dass es da ganz viel darüber zu gewinnen gibt, wie der Himmel wird sein. Wenn nämlich nur Gott Gott ist, dann ist die nächste logische Konsequenz, dass der Mensch Mensch ist. Und mit dem sind wir beim dritten Bein. Mensch bleibt Mensch. Nur Gott ist Gott. Nur wir sind Menschen. Gott ist Schöpfer, wir sind Schöpfig, wir sind gemacht. Und die Grenze zwischen Schöpfer, zwischen Gott und uns als Schöpfig, die Grenze, die wird in alle Ewigkeit nicht aufgelöst werden. Es wird nicht irgendwann mal der Moment kommen in der Ewigkeit, wo wir Gott sein werden. Wo wir sagen, ha, jetzt bin ich auch so weit wie du. Der Moment kann nicht kommen. Weil wenn wir denken, dass der Moment kommt, in dem Moment, wo wir das denken, eines Tages werde ich alles wissen. Das ist nämlich so eine Vorstellung, die wir haben. Ich weiß eines Tages alles. Im Himmel ist dann alles klar. Vergesst es. Wenn ihr das denkt, dann macht ihr euch in dem Augenblick selber zu Gott. Weil Gott allein ist allwissend. Gott allein ist allmächtig. Gott allein ist allgegenwärtig. Wir bleiben Menschen. Und wir bleiben eingeschränkt als seine Schöpfung. Nur Gott ist Gott. Und nur wir, und wir sind Menschen. Und die Grenze, die wird nie überbrückt werden. Okay? Gehen wir noch einen Schritt weiter. Wenn nur Gott allwissend ist und wir nie können allwissend werden, weil sobald wir würden allwissend werden, wären wir ja Gott und das wird nie passieren. Das heisst, wir werden nie allwissend sein. Das heisst, im Himmel wissen wir nicht alles. Das klingt im ersten Augenblick ein bisschen frustrierend, aber auf der anderen Seite gewinnen wir aus dieser simplen Tatsache, dass wir nicht alles wissen, unglaublich viel. Weil in dem Moment, wo wir das annehmen, wird der Himmel spannend. In dem Moment, wo wir checken, ich weiß nicht alles im Himmel und ich werde nie alles wissen im Himmel. Das bedeutet, dass ich in alle Ewigkeit, auch nach 2 oder 3 Millionen Jahren, noch wird Neues entdecken. Wird Neues lernen davon, wie Gott ist. Wird neue Winkel an seiner Schöpfung entdecken. Wird Neues bemerken an den anderen Menschen, die mit mir im Himmel werden sein. Es wird spannend bleiben. Ich werde lernen. Ich werde Neues entdecken. Ich werde in eine Welt eintauchen, die nie langweilig wird sein. Wir denken ja irgendwann, nach ein paar Millionen Jahren, so, ich glaube, jetzt habe ich es gesehen. Der Moment wird nicht kommen, weil wir Menschen sind und der Mensch Mensch bleibt. Das ist eine gute Nachricht. Ich möchte das noch mit einem letzten Bild beschreiben. Es gibt auch im Alten Testament so eine lustige Stelle. Da hat einer von den Propheten, der so Bücher geschrieben hat, der hat so eine Vision. Und da sieht er Gottes Thron und er sieht, wie Engel um den Thron kreisen und rufen, heilig, heilig, heilig. Und das Bild, das ist für mich immer so ein bisschen, also die Vorstellung, dass die das in alle Ewigkeit machen, das ist für mich so ein bisschen eine trostlose Vorstellung gewesen, oder? Heilig, 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 heilig. 2000 Jahre später, heilig, 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 heilig. Das ist so mein Bild gewesen. Das ist meine Angst gewesen vor der Ewigkeit. Die Eintönigkeit vom Immergleichen. Und dann habe ich mal einen Mann gehört, der erzählt hat, dass man die Geschichte auch ganz anders verstehen kann. Und wenn wir begreifen, dass wir nicht alles wissen, nur Gott alles weiss, werden wir merken, dass bei jeder Runde, wo wir sozusagen um Gott kreisen, wieder etwas Neues an ihm werden entdecken. Wieder etwas Neues von seiner Herrlichkeit, von seiner Schönheit, von seiner Güte, von seiner Liebe, von seiner Herrlichkeit. Und die Runden von diesen Engeln sehen dann so aus. Heilig, 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 ich habe etwas entdeckt. Heilig, heilig, heilig und wieder etwas Neues. Und so wird jede Runde wird wieder etwas Eigenes sein, wird wieder etwas Neues sein, wird wieder neues Leben und neue Herrlichkeit bringen, neues Wissen und der Himmel bleibt spannend. Leider muss ich jetzt die Kette von Gedanken abbrechen, weil es gäbe da noch viel zu sagen, weil wenn wir lernen, dann macht das etwas mit uns und dann macht das auch etwas in Bezug auf unser Verständnis vom Himmel. Morgen werden wir an dieser Kette noch ein paar Schritte weitergehen, aber jetzt muss ich hier erst einmal abklemmen. Wir kommen noch zum Bei Nummer 4. Bei Nummer 4, nochmal Neues Testament, wir gehen in die Offenbarung. Offenbarung 20, Vers 10. Er selbst, der sie verführt hatte, wurde nun auch in den See mit brennendem Schwefel geworfen, zu dem Tier und dem Lügenpropheten. Immer und ewig müssen sie dort Tag und Nacht schreckliche Qualen erleiden. Er selbst, mit dem ist der Teufel gemeint. Wir lesen an dieser Stelle, dass der Teufel in die Hölle geworfen wird. Auch das ziemlich banal. Aber es ist wichtig, dass wir das hören und dass wir das verstehen. Der Teufel ist selber Insasse von der Hölle und er ist nicht Herrscher von der Hölle. Bei Nummer 4 bedeutet wegen dem ein Reich, ein König, kein Teufel. Wir sind prägt von mittelalterlichen Vorstellungen vom Himmel. Das sind die letzten Bilder, die wir haben vom Himmel. Im Mittelalter haben sie das ziemlich radikal und krass gemacht. Man hat gesehen, die Dämonen mit ihren Spiessle und Menschen, die in den siedenden Töpfen bröteln und der Teufel, der über all dem thront mit seinem Dreizack in der Hand und sich einfach freut über all das, was passiert. Das ist auch unser Bild von der Hölle und von der Ewigkeit. Und das ist Nonsens. Die Bibel sagt, der Teufel kommt selber in die Hölle. Und es gibt in der ganzen Ewigkeit nur noch einen einzigen Herrscher und ein Reich. Und das wird Gott sein und der Himmel und sein Reich. Es wird nicht so sein, dass es zwei Reiche gibt, die Hölle und der Himmel. Dazwischen ist eine dicke Barriere, zugenagelt, verbarrikadiert. Und das ist das Bild von der Ewigkeit. Dort thront der Teufel und dort drin Gott und die beiden sind sich gegenüber und feinden sich ein bisschen an, aber schlussendlich lebt jeder für sich. Das ist nicht der Himmel. Der Himmel bedeutet nur noch der Himmel und nichts anderes mehr. Was das Bild heisst für die Hölle, das werden wir heute Abend noch ein bisschen anschauen, wo wir uns einige Gedanken mehr noch auch zu dem werden machen, was die Hölle bedeutet. Die Hölle ist eine Realität, aber nicht als eigenes Reich neben dem Himmel. Wir haben vier Beine miteinander angeschaut. Das erste Bein ist, der Himmel ist eine neue Erde. Das zweite Bein ist, wir werden einen neuen Körper haben auf dieser neuen Erde. Das dritte Bein ist, wir werden immer Mensch sein und durch das immer begrenzt. Und das vierte Bein ist, der Teufel wird selber in die Hölle geworfen und nicht mehr ein eigenes Reich haben. Die Hölle gehört auch zu der Herrschaft von Gott. Ich möchte noch etwas sagen. Also, leset mein Büchlein über den Himmel. Ich habe jetzt vier Bibelstellen gebracht und ihr merkt ein bisschen, wie viel sich rausziehen lässt, wenn wir mal einfach darüber nachdenken, was die Bibel über Gottes Wort, was die Bibel über den Himmel sagt. Da innen sind noch ganz viele andere Bibelstellen thematisiert. Ihr findet wirklich eine Übersicht über das meiste und das Wichtigste, was die Bibel über das sagt, was in der Ewigkeit wird sein. Also setzt euch weiter auseinander, lasst eigene Gedanken kreisen. Mein Vater hat auch eine CD, können wir auch am Infopoint kaufen, eine CD mit 16 Vorträgen auf MP3, wo es auch um Endzeit, um Hölle, um Himmel geht, wo ihr euch vertiefen könnt, nach dem Kriano. Macht das und bleibt an dem dran. Danke.